Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Jesus Christus, unser Herr. Das wünsche ich dir, der du heute hier in der Matthäusgemeinde bist. Das wünsche ich dir, der du zuschaust und online mit dabei bist oder vielleicht auch am Telefon zugeschaltet bist. Wir befinden uns ja in diesem Jahr in einem Kapitel in der Bibel und darüber haben wir am Sonntag, an den Sonntagen immer wieder gepredigt, Kapitel 12. Ist ja unglaublich, dass man ja ein ganzes Jahr lang über ein Bibelkapitel predigen kann. Wir kriegen das hin, irgendwie geht das. Und wir haben uns vorgenommen, jetzt zum Ende des Jahres vor der Adventspredigtreihe, die kommt, noch einmal den Sack quasi so zuzubinden und euch an die Hand zu nehmen und mit Römer 12 abzuschließen, weil wir das einfach gut finden, wenn man Start hat und wenn man auch vernünftig landet. Und die Verse, über die wir jetzt noch einmal so hören in dieser kurzen Predigtreihe, 4 Sonntage, die haben es wirklich auch in sich, sind richtig coole, richtig krasse Verse. Und ich bin dran heute, ich freue mich, dass ich so unter dieser Überschrift für diese Reihe Liebe, Leben den Auftakt machen darf über die Verse 9 und 10 aus dem Römerbrief, wo Paulus uns etwas ganz Gutes mitgibt. Ich lese uns den Text einmal vor nach der neuen Genfer Übersetzung. Da heißt es, die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse. Haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Soweit dieses Wort. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, rede du. Rede in unser Herz hinein, in unser Leben hinein. Herr, gib uns das, was wir brauchen, um so zu werden, wie du uns haben willst. Gib uns den Mut, Dinge anzuschauen. Gib uns die Offenheit, uns beschenken zu lassen mit deiner Liebe, die du für uns bereithältst. Herr, ich glaube, du hast ganz viel Liebe für jeden von uns. Und besonders für die heute, die ganz viel Liebe brauchen. Die ein Defizit haben, die einen Hunger haben, ein Loch haben. Ich möchte dich bitten, fülle du dieses Loch. Mach es unten zu und tu ganz viel rein von dem Guten, was du für uns bereithältst. Danke, Herr, dass du reden wirst. Wir nehmen dich bei deinem Wort. Du bist mitten unter uns. Amen. Ja, es ist schon mal so ein bisschen deutlich in dem, was Paulus uns hier mitgibt mit den letzten Versen in Römer 12. Da geht es um die Liebe. Es geht um die Liebe. Und so ist das Thema für diesen Sonntag, für diese Predigt, was Liebe wirklich ist. Und ich bin jetzt mal der Fachmann für die Liebe. Nee, das bin ich nicht. Weil dafür gibt es viel zu viele Baustellen rund um dieses Thema bei mir, als dass ich da jetzt irgendwie als der Fachmann vor euch stehe. Das ist nicht meine Aufgabe, aber meine Aufgabe ist es, mich und euch mit heranzuführen an das, was wirklich wichtig ist, was Gottes Wort sagt über dieses Thema Liebe. Und das ist gut, wenn wir das hören und es ist gut, wenn wir bereit sind, auch auf das Gehörte nicht nur zu achten, sondern auch danach zu leben. Meine Aufgabe ist es, nicht euch irgendwas zu erzählen über die Liebe, sondern mit euch zusammen dahin zu kommen und dahin zu gehen. Okay. Mit unserer Liebe ist das ja so eine Sache. Und das, denke ich, ist irgendwie klar, wenn ich dich frage, was ist Liebe und was gibt es da so für Höhen und Tiefen und hin und her und auf und ab. Es ist ja doch nicht so einfach. Es war in den USA vor langer Zeit, da war ein Farmer, der gesagt hat, so jetzt wird es Zeit, ich will heiraten. Gesagt, getan, er setzte sich auf seinen Maulesel, das ist so eine Mischung aus Pferd und Esel, ne? Maultier nennt man das, auch Maulesel, setzte sich auf Maulesel und ritt in die Stadt, um sich die entsprechend passende Frau zu suchen. Er schaute sich um, er fand auch eine und die war auch so eigentlich ganz angetan von ihm und die beiden taten sich zusammen, sie haben geheiratet, alles schön und gut. nach der Zeremonie, beide setzten sich wieder auf den Maulesel, um zurückzureiten zur Farm. Und dann passierte es, nach einer Weile blieb das Tier stehen. Maulesel. Ja, wollte nicht mehr weiterlaufen. Der Farmer stieg ab, Frau noch immer auf dem Maulesel, suchte sich einen Stock, schlug den Maulesel so lange, bis der Maulesel bereit war, sich wieder in Gang zu setzen. Er wieder drauf, ging es weiter. Nach einer Weile, ich muss dazu sagen, als es dann stehen blieb und er den Stock nahm und schlug, sagte er zu dem Maulesel, das war das erste Mal. Der Esel ging weiter, ein paar Kilometer noch weit weg von der Farm, er blieb wieder stehen. Wieder stieg der Farmer von dem Maulesel runter, er hat den Stock vorsichtshalber aufgehoben, er wusste, was passieren konnte, schlug noch einmal den Maulesel und sagte, das war das zweite Mal. Und das könnt ihr euch vorstellen, was passiert, ne? Er setzte sich in Gang und kurze Zeit später blieb dieses Tier ein drittes Mal stehen. Nun sagte der Farmer zu seiner Frau, bitte steig ab. Sie stieg ab, er nahm den Knüppel, schlug das Tier, zog aber dann die Pistole und sagte, das war das dritte Mal. Schoss und das Maultier fiel tot um. Die Frau sagte, ey, was bist du für ein grausamer Mann? Das ist doch verrückt, was du tust. Das war ein kräftiges Tier. Mit diesem kräftigen Tier hätten wir auf der Farm arbeiten können. Wenn ich gewusst hätte, was du für ein harter Mann bist, hätte ich dich nicht geheiratet. Und da hat sie 10 Minuten weiter gewütet. Der Farmer, der ließ sie so lange reden, bis sie eine Pause machen musste, um Luft zu holen. Dann stellte er sich vor sie und sagte, das war das erste Mal. Die Geschichte geht weiter, das muss ich sagen, damit jetzt nicht irgendwie was Ungutes aufkommt. Es heißt, die beiden blieben glücklich, zufrieden und bis zu ihrem Lebensende zusammen in der Ehe. Und es war okay, es war gut zwischen den beiden. Unsere Liebe, die ist manchmal ziemlich paradox. Auf der einen Seite wissen wir, wie wichtig Liebe ist im Umgang miteinander, im Leben miteinander. Und auf der anderen Seite stoßen wir immer an Grenzen. Früher oder später, vielleicht sogar gleich nach der Eheschließung, an irgendwelche Grenzen und wir fragen, was ist denn jetzt los? Ja? Grenzen, die wir selber haben, Grenzen, die der andere hat. Wir versprechen einander Liebe in schönen Worten, mit ganz tollen Gefühlen, nur um kurze Zeit später zu zeigen, dass wir auch ganz anders können. Wie geht das zusammen? Wir wollen heute hören, was Liebe wirklich ist, und zwar so aus dem Blickwinkel Gottes und was er möglich macht, was wir nicht können. Denn das ist wichtig zu verstehen. Es geht nicht um Träume von Liebe, geht auch nicht darum, Liebe zu besingen oder an Gedichten hochzuhalten. Es geht nicht um Ideale, die wir gar nicht erreichen könnten, denn das bringt uns alles nichts, jedenfalls nichts in der Wirklichkeit. Sondern es geht um das, was möglich ist und was Gott uns schenkt. Und da sagt Römer 12, ganz Entscheidendes. Und ein paar Spots möchte ich euch heute mal so nennen. Das erste, wenn wir in den Text so hineinschauen, ist das, dass die Liebe die höchste aller Gaben ist. Die Liebe ist die höchste aller Gaben. Dieses neue Leben, das wir führen als Christen, als Menschen, die erlöst sind von Jesus Christus, weil Jesus für sie am Kreuz zur Vergebung ihrer Schuld gestorben ist, der auferstanden ist, wie wir es gesungen haben, der neues, ewiges Leben schenkt. Dieses neue Leben ist gekennzeichnet von der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ist quasi so dein Lebenssaft, deine Energie, ist das, was dich zu einem Christenmenschen macht. Die Liebe Gottes ist das, was dich in Bewegung setzt. Die Liebe Gottes ist quasi das, was deine Lebendigkeit ausmacht. Aber es ist eine ganz andere Liebe als die Liebe, die wir Menschen manchmal haben, wenn wir sagen, 1, 2, 3 und peng. Ne? So. Gibt ja auch Eltern, ne? Ich habe das früher auch immer gemacht. Kennt ihr das? Einige nicken. Kennt ihr das? Wenn das nicht so funktioniert mit den Kindern und du sagst, 1, 2, oh, ihr wisst ja, gefährlich, ne? Nach der Geschichte, die wir jetzt gehört haben. Ganz gefährlich, vermietetes Gebiet. ja, wo wir dann zählen und da versuchen, Druck aufzubauen und dem Autorität zu geben, was uns vielleicht jetzt wichtig ist. So ist Gottes Liebe ganz gewiss nicht. Wenn wir in den Text hineinschauen und überlegen hier, welchen Begriff von Liebe verwendet Paulus hier, und ihr wisst, viele von euch wissen, dass es im Griechischen mehrere Wörter für Liebe gibt, dann verwendet Paulus hier dieses Wort Agape. Das ist die Agape-Liebe, wie wir sie auch nennen. Eine Liebe, die Gott durch seinen Geist in uns wirkt. Ist also nicht eine Liebe, die du von Natur aus einfach so in dir hast. Das ist eher so die Orange-Wald, Reinhold, die nicht, sondern es ist eine Liebe, die Gott wirkt, die von ihm kommt. Die hast du nicht einfach so. Agape-Liebe kannst du nicht machen. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Du kannst sie nicht machen. Du hast auch nicht willentlich Einfluss auf sie. Das funktioniert nicht, sondern sie ist eine Frucht vom Geist Gottes, nicht eine Frucht deiner Anstrengung. Es ist eine Frucht, die Gottes Geist wirkt. Und deswegen nenne ich sie die Kernfrucht. Die Kernfrucht, oder vielleicht könnte man auch sagen, die Kerngabe, die höchste aller Gaben, ist die Liebe, die von Gott kommt. Basic, Grundlage, Lebenselixier, wie ich gesagt habe. Warum Kernfrucht? Weil alle anderen Früchte des Geistes aus dieser Liebe sich speisen oder auf dem Mutterboden dieser Liebe Gottes wachsen. Und wenn ihr in die Bibel hineinschaut und nochmal fragt, was sind denn so Früchte des Geistes, die da wachsen? Da gibt es eine Bibelstelle, die das so wunderbar sagt. Galater 5, Vers 22. Paulus spricht da, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, auf diesem Mutterboden der Agape-Liebe, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, und Selbstbeherrschung. Also wenn ich diese Dinge höre, ne, diese Früchte, dann muss ich sagen, okay, ich bin kein Fachmann für Liebe. Nicht wirklich. Ich kann vielleicht so tun, als ob, aber nicht wirklich. Und vielleicht weißt du, was ich meine, wenn wir ehrlich sind. Und das wollen wir heute auch und mit diesem Gottesdienst oder mit der Predigt auch noch einmal so deutlich machen. Wisst ihr, diese Agape-Liebe ist der Ursprung von allem, was Gott in deinem Leben aufbauen und wachsen lassen möchte. Das ist der Mutterboden, den brauchst du, wenn du irgendwie ein Beet anlegst und sieh dein Leben mal so als ein Beet, dann brauchst du diesen Mutterboden, auf den du dann die Pflanzen und alles nicht gründest, damit es wachsen kann oder ein Hochbeet machst oder eine Topfblume einpflanzt. Du brauchst vernünftigen Boden, das geht nicht anders. Das ist die Agape-Liebe. Du kannst nicht einfach Zement nehmen und einen Stiel reinmachen und sagen, das ist es dann. Das funktioniert nicht. Du brauchst diese Liebe. Manchen von euch, das weiß ich und das höre ich immer wieder, sind so die Gaben des Geistes auch besonders wichtig. Manche von euch sagen, ich möchte gerne das Wirken des Heiligen Geistes in meinem Leben auch erfahren. Manche von euch ist es wichtig, sich auszustrecken nach dem, was Gott für euch bereithält, diese Gaben, diese Geistesgaben auch zu erleben im eigenen Leben. Und Paulus macht deutlich und sagt, du sollst dich danach ausstrecken, du sollst Gott danach fragen, du sollst offen sein für das, was der Heilige Geist wirkt, aber es geht nur mit diesem Fundament der Agape-Liebe. Das geht nur auf der Basis dieser Liebe. Und ohne diese Liebe kannst du das andere vergessen. Ist das alles nichts. Das sagt er in dem Kapitel 1. Korinther 12, wo es um diese Geistesgaben geht, gerade wenn ihr da so reinschaut. Und da heißt es, im Übergang von Kapitel 12 zu Kapitel 13, der letzte Vers, den Paulus da nennt, der lautet so. Und jetzt, sagt er, jetzt zeige ich euch einen Weg, der weit über alles, was ich zu den Gaben gesagt habe, hinausgeht. Cool. Also jetzt hört mal richtig zu, sagt er. Jetzt kommt etwas, das geht weit über das hinaus, was ich vorher über diese Geistesgaben mit Zungenrede, mit Gesundbeten, mit Wunder, mit prophetisch reden und dienen Seelsorge und all das, was wir so kennen an Gaben, was weit darüber hinausgeht. Krass. Und dann macht er dieses hohe Lied der Liebe auf, wie wir das nennen. 1. Korinther 13. Und sagt, das ist es. Von da kommen wir her und das ist das Ziel. Darum geht es. Das ist die Klammer der Liebe Gottes. Und er sagt, diese Liebe, die Gott möchte, wo du deine Gaben eingebettet weißt, diese Liebe, die erträgt alles, die duldet alles, die hofft alles, die glaubt alles, die hört niemals auf, die schlägt nicht zurück und. Wow. Ich war damals so verrückt, meine Frau und ich. Wir haben dann noch ein Vers aus 1. Korinther 13 als unseren Trauspruch genommen. Wo man doch eigentlich sagen muss, das ist eine Bankrotterklärung. Warum nehme ich denn den Vers aus 1. Korinther 13? Das kann ich doch gar nicht. Ja? Ich kann höchstens offen sein und genau. Und das ist der Punkt. Und das braucht ein bisschen, um da hinzukommen, zu sagen, nicht ich, sondern er. Schauen wir einmal genauer hin. Was ist das Echte an dieser Liebe, die Gott gibt? Denn Paulus sagt in Vers 9, die Liebe soll echt sein, soll nicht geheuchelt sein. Das Wort, das Paulus hier verwendet im Griechischen, ist das, heißt eigentlich, deine Liebe soll, du sollst mit deiner Liebe, in deiner Liebe nicht schauspielern. Nicht schauspielern. Ich habe übrigens den Eindruck, das kam mir so heute Morgen nochmal, wir müssen ja in vielen Dingen ausgebildet werden, geschult werden, gecoacht werden, damit wir Ziele erreichen und das, was uns wichtig ist, auch umsetzen können. Bei der Schauspielerei habe ich den Eindruck, das können wir Menschen auch ohne Ausbildung, alle total gut. Versteht ihr, was ich meine? Das ist so, als würden wir mit so einer natürlichen Schauspielergabe geboren werden. Da brauchst du dich gar nicht anstrengen. Das klappt eigentlich wunderbar, auch ohne Zertifikat. Das geht gut, das klappt wirklich gut, habe ich so den Eindruck, jedenfalls erlebe ich das auch immer wieder und höre das ja auch von vielen Menschen. Darf ich dir einmal nochmal so dieses Bild vor Augen führen? Schauspielerei, wenn Paulus das so sagt, der hat quasi die Bühne vor Augen, wo die Schauspieler, wenn sie Rollen gespielt haben, sich nicht umgekleidet haben, um eine andere Rolle darzustellen, sondern sie haben ganz einfach eine andere Maske aufgesetzt. Wisst ihr, was ich meine? Die Schauspieler haben Rollen gespielt, dieselben Schauspieler mit denselben Klamotten, in derselben Art und Weise, aber unterschieden mit den Masken, mit denen sie was Unterschiedliches dargestellt haben. Welche Masken hast du in deinem Repertoire, wenn du dich unter Menschen begibst? So in deinem imaginären Rucksack oder in deiner großen Umhängetasche, welche Masken hast du da so drin und ziehst zu passender Gelegenheit die eine Maske oder die andere Maske auf? Es gibt sie, die Liebe, die, wenn wir ehrlich sind, nicht echt, sondern die vorgetäuscht, vorgespielt ist, hinter der sich, wenn wir dahinter gucken, ein anderes Bild zeigt. Paulus nennt diese Unaufrichtigkeit Heuchelei. Und das klingt ziemlich hart, finde ich. Das ist eine geheuchelte Liebe, es ist eine unaufrichtige Liebe, sie ist nicht echt. Warum ist aus Gottes Sicht dieses Maskentragen so enttäuschend oder so verabscheuungswürdig? Warum sagt Gott, lass es sein, wo wir das doch von Natur aus so gut können? Oder man könnte auch sagen, wenn wir schon in diesem großen Spiel der Täuschung mit dabei sind, spiele ich auch mal eine Rolle. Ne? Wenn das andere können, dann kann ich das auch. Und dann machen wir das. Ich möchte euch sagen, warum das verabscheuungswürdig ist aus der Sicht Gottes. Warum Paulus das so im Namen Gottes so sagt. Weil Täuschung und weil Unaufrichtigkeit überhaupt nicht zu dem Wesen Gottes passen. Und weil Täuschung und Lug und Trug nicht zu dem Wesen Gottes passen, deswegen passen Täuschung und Unaufrichtigkeit auch nicht zum Wesen seiner Kinder. Er ist nicht so und wir sollen auch anders sein. Es gibt in der Bibel eine Stelle, gleich am Anfang so der Bibel, 5. Mose, mehr oder weniger am Anfang, 32, Vers 4. Da heißt es über Gott, er ist ein Fels, vollkommen ist sein Tun, alle seine Wege sind richtig und gut. Ein treuer Gott, der niemals betrügt, gerecht und aufrichtig ist er. Und dieses Wort aufrichtig ist er, das heißt übersetzt gerade ist er. Weißt du, wenn jemand gerade ist, dann weißt du, wo er hin will und du weißt, wie er tickt und du weißt, wie er ist. Da ist kein Taktieren nach rechts und nach links und Umwege und so Halbsachen, so Halbwahrheiten oder Halbtäuschung oder Mittel zum Zweck, dass der Zweck heiligt das Mittel oder irgendwie. Nein, Gott ist gerade. Er ist geradlinig. Man kann sagen, ehrlich direkt. Ohne falsch. Ich finde das krass. Würdest du dich in diesem Sinne der Beschreibung Gottes als sein Kind, würdest du dich in diesem Sinne als geradlinig bezeichnen? Als gerade? Sodass Gott merkt, du bist gerade und die anderen merken, du bist gerade? Ohne Lug und Trug, ohne Täuschung? Es gibt gute Gründe, um zu schauspielern. Deswegen bin ich kein Fachmann für die Liebe, weil ich das ja auch kenne. Was wird erwartet? Wie verhalte ich mich, wenn etwas erwartet wird? Wie denken Menschen über mich? Wie denke ich über mich? Wie will ich gerne, dass Menschen mich sehen? Wie gehe ich mit bestimmten Situationen um, die mich antriggern natürlich oder was machen vielleicht auch? Das ist echt schwierig. Ich finde das echt schwierig. Also zu leben ist nichts für Feiglinge, ne? Irgendwie ist das schon so. Es gibt gute Gründe zu Schauspielern. Vielleicht ist das auch das Stichwort Scham, was du kennst. Und das ist ein Punkt, wo du sagst, ich schauspieler lieber. Ich bin vielleicht nicht ganz ehrlich, weil ich mich schäme und das nicht zeigen mag. Vielleicht ist das auch die Angst vor Ablehnung. Die Angst vor Zurückweisung. Ganz wichtiger Punkt in Gemeinschaften, auch hier bei uns. Oder in Freundschaften, in Beziehungen, in der Schule, an der Uni. In den Peergroups, in denen wir leben. Nicht irgendwie zurückgewiesen zu werden, nicht abgelehnt zu werden. Das ist eine so starke Triebkraft bei manchem von uns, dass man eben dann seine Maske aufsetzt. Vielleicht auch, weil man Furcht hat, nicht mehr dazu zu gehören, wenn wir ehrlich werden. Auch das ist ein Punkt, wisst ihr? Aber wie auch immer wir es begründen, was auch immer unsere Motivation dabei ist, die Liebe ist nicht echt letztlich, wenn es so ist. Wenn dahinter etwas anderes ist, als die Maske vorgibt zu sein. Es ist nicht echt, obwohl dein himmlischer Vater dich ohne Ende liebt, so wie du bist und dich zu seinem Kind machen möchte, obwohl du noch Sünder bist. Jesus in diese Welt gesandt hat, um für dich zu sterben, obwohl du und ich es vielleicht gar nicht verdienen. Weil seine Liebe so unendlich groß ist, seine Güte so groß ist. Ich habe dich je und je geliebt, Jeremia 31. Und aus lauter Güte, weil ich dich so lieb habe, habe ich dich zu mir gezogen. Das ist die Agape-Liebe. Das ist das Fundament, auf dem wir stehen. Solltest du dann nicht auch mit anderen barmherzig umgehen? Solltest du dann nicht auch mit anderen mit Versöhnungsbereitschaft und Vergebungsbereitschaft umgehen, anstatt über sie hinter ihrem Rücken zu reden? Wird zu viel geredet, auch bei uns. Das ist Heuchelei. Es entspricht nicht dem Wesen Gottes, es entspricht nicht dem, wie Gott sich unser Leben wünscht. Es ist ein Leben mit Maske, es ist ein Leben mit Lug und Trug. Dahinter ist was anderes. Ist es nicht auch dran, dass du dir selbst gegenüber barmherzig bist, dass du dir selbst nichts mehr vormachst? Sondern ehrlich wirst vor dir selbst und vor Gott und heil wirst durch das, was Gottes Liebe in dir Neues bewirkt. Wunden heilt, Verletzungen heilt, Traumatisierungen vielleicht auf einem längeren Weg, aber heilt oder vielleicht auch durch ein Wunder. Gott ist da und er sieht dich so, wie du bist. Ich möchte dich auffordern, lege alles Falsche, lege alles Unehrliche, lege diese Masken, die einfach nicht zu dir passen, lege sie ab unter das Kreuz von Jesus, bring sie Gott. Mach dich leer mit diesen Dingen, die doch nicht helfen zum Leben, die einfach Schauspielerei sind und letztendlich auch nichts Gutes bewirken können. Vielleicht eckst du weniger an, denkst du, aber du bist nicht glücklicher. Vielleicht gehörst du irgendwo dazu, aber du bist nicht befriedeter. Das ist nicht das, wonach dein Herz sich sehnt. Vielleicht sagst du auch, aber ich kenne diesen Jesus noch gar nicht so richtig. Ich weiß gar nicht, wie ich das mache. Ich möchte dich auch ermutigen, wenn du Jesus noch gar nicht kennst oder dein Leben Jesus noch gar nicht übergeben hast, dass du das tust mit so einem Gebet. Herr Jesus, hier bin ich und ich lege dir mein ganzes Leben hin mit all dem Echten vielleicht oder aber auch mit all dem Geschauspielerten und wo ich mir selbst was vorgemacht habe. Ich bringe dir das und ich möchte dich bitten, fülle du mein Leben neu. Schenk mir deine Vergebungskraft, ja, schenk mir deine Auferstehungskraft, ja, schenk mir deine Liebe. Schenk mir diesen Mutterboden in meinem Leben, den ich brauche, damit Neues entstehen kann. Weißt du, wenn du das tust, dein Herz quasi so nackig vor Jesus machst, wirst du neu beschenkt. Und dann passiert das, was Paulus sagt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute und lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Das kann passieren, wenn dieser Mutterboden der Agape-Liebe auf unser Herz fällt und etwas Neues wachsen kann. Nun möchte ich euch auf eine Gefahrenquelle hinweisen, nämlich die missverstandene Liebe. Das ist so ein Fettnäpfchen, was ich noch sagen möchte, bevor ich so langsam lande. Und zwar ist es eine Gefahr, aus einer falschen und unguten Motivation heraus zu lieben. Das kann man nämlich. Man kann sagen, ich möchte jetzt lieben, hab's oft verstanden, was Gott will und ich tue das jetzt und ich will das jetzt, aber ich mache mir über meine Motive, also meine Beweggründe, überhaupt keine Gedanken. Und die Motive können nämlich auch ungute Motive sein. Und wenn ungute Motive dich antreiben, etwas zu tun, dann ist auch das, was dabei rauskommt, meistens nicht wirklich gut. Machst du dir eigentlich bewusst, was deine Motive sind für das, was du tust? Wir haben immer Motive. Alles, was wir tun, hat eine Motivation. Ob uns das bewusst ist oder nicht, ob wir daran denken oder nicht. Niemand von uns tut irgendetwas ohne einen Grund. Auch Gewohnheiten sind Gründe. Da haben wir eben so unsere Mechanismen, die so funktionieren. Aber wir haben immer Gründe dafür, dass wir etwas so tun oder nicht tun. Und es ist gut, wenn wir uns klar machen, was ist das Motiv? Warum tun wir das so? Oder warum tun wir es vielleicht nicht? Ja, was wir tun können oder tun sollten. Also was motiviert uns eigentlich? Was bewegt uns eigentlich? Du kannst die Gaben des Geistes nämlich auch zu deiner eigenen Selbstbestätigung einsetzen, wo es letztendlich um dich geht. Du tust also etwas für andere, du tust etwas für die Gemeinschaft, aber du tust es letztendlich für dich. Das merkt vielleicht nicht unbedingt jemand anderes, vielleicht. Aber du weißt das, wenn du ehrlich bist. Du kannst etwas tun, du kannst die Gaben des Geistes einsetzen und es geht um deine Selbstverwirklichung. Um dein Selbst. Und ihr merkt schon, Selbstverwirklichung, Selbstbestätigung. Wir nutzen diese Dinge oder vielleicht sollte ich sagen, wir missbrauchen diese Dinge für uns selbst. Denn nichts anderes als eine Art Missbrauch ist es, wenn wir die Gaben des Geistes, die Gott uns schenkt, ist ja nicht unser Ding, sondern kommt von Gott. Die Gaben des Geistes, die er uns schenkt, wenn wir sie zur Pflege unseres Selbst einsetzen und nicht für das, wofür sie gedacht sind, um den Leib lebendig zu halten. Und der Leib, das sind die anderen und ich. Ein Geben und Nehmen. Darüber haben wir schon nachgedacht. Bei den Gaben. Es ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Wir brauchen uns. Wir brauchen einander. Und in dieser Agape-Liebe, die Gott uns gibt, wird dieses Geben und Nehmen Wirklichkeit. Und der Leib der Gemeinde Jesu Christi, die Gemeinschaft wird lebendig, geistlich lebendig, sie wird gesund, sie wird vital bleiben. Das schenkt Gott, wenn wir das wirklich bereit sind einzusetzen. Jeder ist einzigartig, jeder ist ein Original, du und ich, das ist so, aber er verbindet uns als seine Glieder zu einem Leib. Vielleicht ist das nochmal eine ganz andere Sicht für dich auf Gemeinde. Du gehst nicht in die Gemeinde, um irgendwie möglichst viel mitzunehmen für dich. Alleine, Punkt. Du gehst auch nicht in die Gemeinde, um einfach nur zu geben und nichts zu empfangen. Das sind die beiden Extreme. Und Gott sagt in seinem Wort was anderes, geben und nehmen. Es gibt diesen Hinweis des Hebräerbriefes, der Schreiber hat dort Kapitel 10, 25 einmal gesagt, versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde. Dieses Wort lieben Pastoren gerne. Das ist so ein herrliches, die Pastoren machen da drei grüne Haken dran und sagen, jawohl, ne? weil man freut sich ja, wenn Gemeinde kommt. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben und nicht erst seit Corona. Ermahnt euch gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Wie siehst du eigentlich Gemeinde? Wie gehst du mit Gemeinde um? Und warum ist dir Gemeinde wichtig? Das hängt mit dieser Agape-Liebe zusammen. Das hängt mit den Gaben zusammen, über die wir nachdenken. Jede Gabe hat ihren Wert in der Gemeinde. Es gibt im Übrigen keine Eliten, das möchte ich mal hier nochmal so sagen. Es gibt nicht die da oben und die da unten. Jede Gabe hat ihre große Bedeutung, weil sie von Christus herkommt, vom Geist Gottes, der sie wirkt für den Einzelnen, aber auch für die Gemeinschaft. Geben und nehmen. Jeder Dienst vom Geist gewirkt hat eine unentbehrliche Bedeutung für das Ganze. Jede Gabe. Egal, ob das eine sichtbare, für viele vielleicht erstrebenswerte Gabe sein mag, vielleicht Praise, Singen oder ich weiß nicht, oder Predigen oder keine Ahnung, oder eine Gabe, die mehr im Hintergrund, mehr im Stillen abläuft. Jede Gabe hat einen unentbehrlichen Wert und Bedeutung für das Ganze. Vergiss das nicht. Und deswegen sprechen wir von Dienstgaben und nicht von Selbstzweckgaben. Und ich schließe mit einem letzten Gedanken, Bescheidenheit. Liebe gibt es, diese Agape-Liebe gibt es eigentlich nur in Verbindung mit Bescheidenheit. Was meint das? Du brauchst nicht nach den Gaben zu streben, an denen du dich überhebst. Du brauchst nicht nach Gaben zu suchen, die vielleicht nicht die Gaben sind, mit denen du begabt bist. Punkt. Wenn du Gaben erstrebst, die nicht deine Gaben sind, für die du nicht begabt bist, dann überforderst du dich. Und dann produzierst du ein Problem. Mit der Liebe Gottes, dieser Agape-Liebe in deinem Herzen, die er dir schenken möchte, darfst du zweierlei lernen. Du darfst einmal lernen, dich zu beschränken und zufrieden und genügsam zu sein mit dem, was Gott dir gibt. Das gilt übrigens auch für andere Dinge, für Gaben und für Materielles manchmal und so. Also auch genügsam zu sein. Mit der Liebe Gottes, der Agape-Liebe, kannst du das. Und auf der anderen Seite, das gehört dazu, kannst du zugleich mutig sein, wenn er dich beauftragt. Und kannst neue Schritte wagen und kannst neue Herausforderungen annehmen, weil die Agape-Liebe dich dazu befähigt. Aber du darfst lernen, du sollst lernen, ja, du musst vielleicht auch lernen, letztendlich zu erkennen, was ist dran für mich? Was ist das, was für mich wichtig ist? Und vergleich dich nicht. Ich will so sein wie. Oder ich bin nur glücklich, wenn. Nee, das führt in die Irre. Das ist dein Jesusweg, auf dem er dich führt. Und dieser Jesusweg ist durchaus spannend und der ist aufregend und der ist herausfordernd und der ist erfüllend zugleich. Aber glaub mir, der ist niemals tödlich. Denk an den Farmer. 1, 2 und dann pff. Das ist nicht Gott. Gott überfordert nicht. Gott überfordert dich nicht. Noch einmal, Gott überfordert dich nicht. Wenn du ein Burnout hast, auch im geistlichen Dienst, dann ist das nicht Gottes Schuld, okay? Gott überfordert dich nicht. Jetzt überfordert du dich bitte auch nicht. Jetzt überfordert du dich bitte auch nicht, weil du aus unguten Motiven vielleicht erreichen willst, wozu du gar nicht bestimmt bist, was für dich gar nicht dran ist. Gott hält das für dich bereit, was für dich gut ist. Und das ist wirklich was Gutes. Das ist die Liebe, die alles erträgt, alles erduldet, alles erleidet, die dich befähigt, den Weg zu gehen und du hast Frieden darüber mit dir selbst. Und du kannst, so Gott das schenkt und der andere vielleicht auch bereit ist, Frieden auch mit anderen erleben. Und das wünsche ich dir. Und ich schließe mit einem Ausspruch eines Theologen, der mich geprägt hat, in meinem Studium, der württembergische Theologe Heiko Krimmer. Der hat einen netten Gesatz gesagt, könnt ihr ja dann auch nachlesen im Kleingruppenmaterial auf der Homepage, wenn ihr vielleicht die Predigt nochmal nacharbeiten wollt. Diesen einen Satz nur, der das nochmal so ein Stück zusammenfassen kann, was ich zuletzt gesagt habe. In der Demut des mir Gegebenen mitzuarbeiten, darin liegt der Segen. In der Demut ist das eine, des mir Mitgegebenen, was Gott mir gegeben hat, mitzuarbeiten, einzusetzen, darin liegt der Segen. Diese drei Dinge, Demut, Gottes Gaben, Bereitschaft, sie einzusetzen, darin liegt dein Segen. Nimm das mal mit, nimm diesen Satz vielleicht mit, wenn es nur dieser eine ist, und lass ihn einfach nochmal nachwirken. Ich wünsche dir ganz viel gute Gotteserfahrung, Gottesbegegnung, ganz viel Liebe, ganz viel Mutterboden auf dem Grund deines Herzens, dass etwas wachsen darf darauf, was dein Geist dir schenken möchte. Weil er wird es tun, aber es braucht diesen Boden. Wir haben es gehört, ich habe es gehört, du hast gehört. Jetzt lass uns das mitnehmen und Ja, Herr, schenke du, dass der Boden aufgeht. Ich bete. Vater, darum bitte ich dich, dass das Gehörte Frucht bringt. Und dass das, was du in uns hineinlegst, uns verändert, damit wir zu dem Mann, zu der Frau werden können, die du aus uns machen möchtest. Danke für deine Liebe, die du uns schenkst. Einfach so. Weil du uns zu dir gezogen hast, aus lauter Güte, Herr. Je und je hast du uns geliebt. Es ist kaum zu glauben, es ist kaum zu fassen, Herr. Und wenn wir so überlegen, ja, habe ich das eigentlich verdient? Wie sieht es eigentlich hinter meiner Maske aus? Danke, Herr, dass du diese Masken nicht abreißt oder uns verletzt, sondern dass du uns ermutigst, diese Masken freiwillig dir unter das Kreuz zu legen, loszulassen und neues Geschenk zu bekommen, was du für uns bereithältst. Danke, Herr, dass deine Liebe uns überführt, dass deine Liebe uns überwindet, dass deine Liebe Neues schafft. Ich danke dir für diese Botschaft, Herr. Herr, und sie ist nicht Theorie, sondern sie ist in Jesus und im Wirken des Heiligen Geistes ist sie Realität. Wie wunderbar ist das. Danke, Herr, dass du das schenkst. Und so möchte ich dich bitten, besonders für die, die heute zweifeln, die vielleicht auch in den Gottesdienst gekommen sind. Herr, ja, ich sag mal, mit so viel Masken in den Taschen vielleicht oder vielleicht sogar mit so viel Masken vor dem Gesicht und das, was wirklich echt und dahinter ist, das ist irgendwie so hinter den Mauern versteckt. Ich bitte dich, Herr, lass das, die Luft deiner Liebe hineinkommen. Der frische Atem von dem frischen Wind deines Geistes, den du uns schenkst. Mach das Unmögliche möglich, Herr. Da geht noch was im Leben, weil du bist da. Hab Dank dafür. Und so dürfen wir dranbleiben und mit dir unterwegs sein, auch in diese Woche hineingehen. Herr, wir loben und wir preisen dich darüber, dass du ein so wunderbar großer und so liebender Gott bist an unserer Seite. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.